Wir sind im Matthäusevangelium in Kapitel 7, das heißt, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende der Bergpredigt. Ich möchte nochmals betonen, Bergpredigt ist der Teil auch vom Matthäusevangelium. Man sagt allgemein, ich finde das gar nicht schlecht formuliert, dass es die Regierungserklärung Jesu, des Königs, der Heiligen ist. Und steht ja nicht umsonst gleich am Anfang in Kapitel 5, dass seine Jünger herzutraten und er sie lehrte. Das heißt, wir haben hier die direkte Lehre, genauso wie die Apostelbriefe für uns Gläubige. Und hier zeigt er uns etwas, und das ist ganz wichtig, Grundsätze. Wir haben das letzte Mal den Grundsatz gesehen, wie das Gesetz und die Propheten zu sehen sind und dass das, was wir wollen, dass man uns tut, dass wir das den Leuten tun sollen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Grundsatz, nämlich Vers 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ich lese noch die Parallelstelle dazu. Wir kommen aber erst nachher drauf, aber dass wir den Zusammenhang haben. Lukas 13, Abvers 23. Und zwar, hier haben wir einfach einen anderen Aspekt. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringet danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid, welchet alle von mir ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Es sind Erste, die werden Letzte sein. Wir kommen später, wenn wir weiter den Text betrachtet, kommen wir dann an eine Stelle, die ist jetzt heute eigentlich nicht dran, aber ich sage es einfach dazu, weil es eigentlich der dritte Teil ist, Matthäus 7, 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgerieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wenn ihr mal das seht, es ist eigentlich ein Drama. Hier ist ein Drama, wo die Bibel was ganz einfach sagt. Sie sagt, um geistliches Leben zu haben, um gerettet zu werden, sprich um in den Himmel zu kommen, muss ein Mensch durch die enge Pforte gehen. Der sagt ganz klar, der Herr, diese Pforte ist nicht weit, sondern die ist eng, die ist schmal. Der Weg vorbei der Pforte, der ist sehr breit. Da gibt es ja das berühmte Bild, der schmale und der breite Weg. Und er sagt klipp und klar, dieser Weg führt ins Verderben, und viele sind es, die da hineingehen. Da steht es interessanterweise nicht Hölle. Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil, wenn man nicht durch die enge Pforte eingeht und nicht wieder geboren wird und nicht gerettet wird, ist hier das Gericht Gottes nicht nur das Endgericht, die Hölle, sondern es ist viel breiter. Es ist, das Verderben fängt schon hier an, auf der Erde. Das Gericht trifft mich unter Umständen schon hier. Ich habe das erlebt, wo zum Beispiel Menschen nicht wiedergeboren waren. Sie hatten in der Familie eine Fluchlinie. Das gibt es ja bei Gläubigen nicht, weil mit der Wiedergeburt bricht jede Fluchlinie. Aber es gibt ja die Fluchlinie, wo bis ins dritte und vierte Glied Gott der Familie straft. Und da ist das Verderben dann schon zu Lebzeiten da. Da passieren Unglücke in diesen Familien, das kann man nur von dem her erklären. Er sagt, es sind wenige, die ihn finden. Und dann kommt ein interessanter Punkt, wenn man die Parallele liest. Wenn ihr das genau anseht, dann seht ihr immer, es geht immer darum, letztendlich Täter der Gesetzlosigkeit, Täter, die das Böse tun, es geht immer darum, was man tut. Das heißt, Buße ist eine Erinnerung der Gesinnung. Die Bibel sagt, gerettet wird, mit dem er Buße tut und glaubt, der Herr Jesus aufnimmt als Erlöser. Und dann passiert was Wunderbares. Dann verändert sich nicht nur das Denken, sondern dann verändert sich das Tun. Und hier sagt der Jesus ganz klar, am Tun sieht man, dass diese Leute nicht durch die enge Pforte gegangen sind. Wisst ihr, mir kann jeder alles erzählen. Zu mir kommen Leute begeistert, der hat sich bekehrt, jener hat sich bekehrt. Ich sage Ihnen immer das Gleiche. Warte doch eine Zeit. Warte nur ein kleines Weilchen. Du musst nur ein bisschen warten. Dann wirst du sehen, ob er sich bekehrt hat. Du wirst nämlich sehen, ob er wirklich durch die enge Pforte gegangen ist, ob er wieder geboren wurde. Und dann siehst du an seinem Tun, ob er echt ist. Das ist ein absolut sicheres Mittel. Und wenn wir jetzt wissen wollen, jetzt kommt ja die Frage, die die Gläubigen Jahrhunderte, Jahrtausende, seit es Evangelium gibt, bewegt hat. Wie eng ist jetzt die enge Pforte? Was heißt das? Wisst ihr, und jetzt kommen wir wieder zu dem alten, wichtigen Lehrpunkt der Bibel. Das kann ich mir jetzt nicht ausmalen. Wisst ihr, wenn ich ein perfektionistischer, enger und, ich sag's mal so, steriler Charakter habe, dann werde ich die Definition, also die Beschreibung, was die enge Pforte ist, wie eng die ist, völlig anders formuliere und völlig andere Kriterien aufstelle, wie jemand, der locker ist, der nicht perfektionistisch ist, der so frohe Natur ist, der wird was völlig anderes erklären. Wieso? Von daher spielt es eigentlich gar keine Rolle, was ich denke als Mensch, spielt überhaupt keine Rolle, wie ich mir was vorstelle, sondern die Frage ist, was sagt Gott, wie ist das? Und dazu musst du genau das Wort Gottes untersuchen, um rauszukriegen, wie ist das? Und jetzt müssen wir Matthäus 7, 21 lesen. Also ihr seht, wir müssen jetzt schon im selben Kapitel ein bisschen vorgreifen. Eigentlich müssen wir schon 20 dazu lesen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Das ist wieder das Gleiche. An den Früchten, am Tun, wirst du erkennen, ob jemand echt ist. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern werden Willen meines Vaters im Himmel tut. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz gravierenden Punkt bei der Beschreibung der engen Pforte. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Die enge Pforte entspricht haargenau von ihrer Beschaffenheit, von ihrer Größe, von ihrer Breite, von ihrer Enge, dem, wie Gott es von seinem Wille her beschreibt. Das heißt, ich muss gucken, was sagt Gott über die enge Pforte? Was sagt er über gerettet werden? Was sagt er, wie ist es? Und hier steht was ganz Einfaches. Nicht jeder, der Herr, Herr sagt, der sich zum Herr Jesus bekennt, der sagt, er ist gläubig, wird in den Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, darf ich es mal umdrehen, der so gerettet wird, wie Gott es sagt und nicht wie die Menschen es sagen. Wisst ihr, jetzt gehst du einfach hin zu jeder Gruppe, die sich christlich nennt. Und dann frag sie, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn ihr nicht wisst, wo eine Gemeinde steht oder wo Prediger steht oder führende Leute im Reich Gottes, fragt sie einfach, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann kriegt ihr ganz schnell raus, was los ist und was nicht los ist. Und wenn er die alle fragt, dann wird dir jeder was anderes erzählen. Ist ja, und hier sagt die Bibel ganz einfach, der gerettet wird nach dem Willen Gottes. Was ist gerettet werden nach dem Willen Gottes? Nur ein Beispiel, ich habe mit der Gemeinde zu tun gehabt, ihr kennt die teilweise, manche Leute sind in der Gemeinde auch gewesen, die hatte eine Praxis, die lief ungefähr folgendermaßen. Es wurde relativ hart gepredigt. Es wurden die Leute relativ brutal angegangen. Kann manchmal seine Berechtigung haben. Aber dann ist was passiert. Dann haben die Leute in Einzelseelsorge genommen. Ich war da schon dabei, wo das praktiziert wurde. Dann hat zum Beispiel einer von deinen Brüdern einen Block rausgezogen, einen Kuli oder einen Bleistift. Und dann musste derjenige alle Sünder, alles bekennen, wie in einer katholischen Beichte. Und dann hat man gebetet und hat den praktisch dazu gebracht, dass er Übergabegebet spricht. Und letztendlich, dann haben wir ihm gesagt, so, jetzt bist du gerettet. Entschuldigung. Ich habe von der Gemeinde, also ich habe es nicht ganz genau abgezählt, circa 10 Bekehrungen. Stand heute sind von den 10 Bekehrungen hundertprozentig 6 bis 7 absolut unecht. Bei 2 weiteren habe ich größte Bedenken. Stand heute denke ich, dass eine echt ist und derjenige hat sich gar nicht in der Gemeinde bekehrt, sondern ist nur hingegangen. Wisst ihr, von daher ist das dramatisch. Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich habe mich bekehrt und so viel, ich habe mit der Evangelisation die Hand gehoben. Ist das der Wille Gottes? Der andere sagt, ich bin hingegangen und habe mich im Herr ausgeliefert unter Zeuge. Man hat mir die Vergebung der Sünde zugesprochen. Ist das der Wille Gottes? Die sagen alle, wir sind gerettet. Die sagen alle, wir sind wiedergeboren. Wir sind Gotteskinder. Schaut die Frage. Ist das der Wille Gottes, wie man gerettet wird? 1. Timotheus 1,15. Es gibt kaum ein radikales Thema wie das, was wir heute behandeln. 1. Timotheus 1,15. Und zwar, hier haben wir jetzt ganz einfach eine Zentralaussage. Was ist der Wille Gottes zur Errettung? Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Also Paulus betont, es ist das Wort Gottes, das hier die Aussage macht. Und es ist völlig glaubwürdig, völlig zuverlässig. Und wir müssen das annehmen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das steht bei retten sozo. Es gibt 2 griechische Wörter für retten. Sozo meint in der Regel, gerettet zu werden, um wieder geboren zu werden, um in den Himmel zu kommen. Das zweite Wort heißt ruomai und das meint ganz einfach aus einer Not gerettet werden. Der Deutsche hat keine 2 Worte. Also das ist ja deutsche Bibel, wir haben versucht bei Schlachter manchmal mit befreien, erlösen, das ruomai ist andere zu übersetzen, aber sozo in der Regel mit gerettet, wenn es irgendwie ging. Also er sagt hier klipp und klar, es geht um die Errettung, um in den Himmel zu kommen, also um die enge Pforte, um die Wiedergeburt, um die Errettung. Und jetzt sagt er, der Wille Gottes ist, und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen, absolut, ich sage mal, nicht zu diskutierender Punkt. Der Herr Jesus rettet nur Sünder. Versteht ihr? Nur Sünder. Wenn jemand nicht Sündererkenntnis hat, wenn jemand nicht weiß, dass er ein Sünder ist und zum Herr Jesus kommt aus der Not raus, weil er weiß, er ist ein Sünder, er geht verloren, er ist erledigt. Wenn jemand nicht kommt, weil er nichts zu bringen hat, dann ist er weg. Dann verstößt er gegen den Punkt. Jesus rettet nur Sünder, ist ganz klare Aussage. Er rettet keine Frommen, versteht ihr? Sondern da muss zuerst schon mal jemand seine Frömmigkeit aufgeben und zuerst schon mal elend sein, dass er nichts mehr zu bringen hat. Und das, was ich nämlich vorher beschrieben habe, diese Praxis des Sündenbekenntnisses, das ist nämlich genau das, was Katholizismus macht, ist ein religiöses Werk. Da bringt man Gott ein Werk, indem er sagt, ich bekenne dir jetzt die Sünde, ich blamier mich vor anderen, ich mache meine Sünde alle offen, obwohl ich mich teilweise dafür schäme. Und jetzt erwarte ich, dass aufgrund meiner Leistung, weil ich das jetzt alles bekannt habe, du mich rettest. Und das ist ganz sicher, dass er den nicht rettet. Versteht ihr? Ich sage mal so, man kann gar nichts falsch machen, wenn man als Sünder zu Jesus kommt, die Erlösung annimmt. Kann man nichts falsch machen. Man kann aber alles falsch machen, wenn man mit seiner Frömmigkeit kommt und Gott versucht, ein Werk zu bringen. Und jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Woher kommen die Leute auf das? Das ist ganz einfach. Der Teufel benutzt Menschen. Jetzt gibt es Lehren, wir haben zum Beispiel gesagt, wenn du bestimmte Belastungen und Dinge hast, muss man dir Handauflegung gewähren und dich im Namen Jesu lösen. Und das ist alles Unsinn. Steht nur in der Bibel. Das sind alles Lehren von Menschen. Jeremia 17, Vers 5 sagt, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Folgeverse heißt es, gesegnet ist, wer sich auf den Herrn verlässt. Wisst ihr, ich muss, wenn es darum geht, wie werde ich gerettet, der muss klar sein. Gerettet wird nur der Sünder, der zum Herr Jesus kommt und die Erlösung als Geschenk annimmt. Ich beschreibe es einmal so. Ich habe mal Hilfe gesucht bei einem namhaften Mann der Heiligungsbewegung. Dann die Leute haben immer gesagt, warte, du musst zu ihm gehen. Sie haben nicht zu mir gesagt, du musst zu meinem Jesus gehen. Ich hätte gar nicht zu dem Mann gebraucht. Der hat einen völligen Unsinn losgelassen, wo ich bei ihm war. Der hat mich tiefer reingejagt in meine Verzweiflung, weil er keinerlei von dem, was er von sich gegeben hat, da ist er offiziell der Spezialist gewesen, hat er keine Ahnung gehabt. Habe ich erst Jahre danach erkannt. Der hat mich ins Elend getrieben. Die Leute, statt dass die mir gesagt hätten, jeden, der hier sauber gewesen wäre, hätte mich nicht zum Prediger schicken müssen. Die hätten mir klipp und klar sagen müssen, du musst nur zu meinem Jesus gehen. Fertig. Dann wäre mir geholfen gewesen. Haben sie nicht gemacht. Geh zum Bruder X. Und damit hast du schon gegen das verstoßen, was die Bibel sagt. Damit bist du schon nicht mehr auf dem Weg Gottes. Wenn es um eine Rettung geht, kannst du vergessen, was dir Menschen sagen. Da spielt nur das Wort Gottes eine Rolle. Und das Wort Gottes sagt klipp und klar, der Herr Jesus rettet nur Sünder. Woher weiß ich, dass ich ein Sünder bin? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ich habe Interesse im Glauben, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann gehen die Gläubigen in der Regel hin und sagen, lest das Johannesevangelium. Das ist besser wie nichts. Das ist aber der falsche Teil. Dann sagt zu ihm, lest 3. Mose. Lest einfach 3. Mose. Weil im Römer steht, klipp und klar, Römer 3,20, das Gesetz hat Gott gegeben, um Vollerkenntnis der Sünde zu bewirken. Wenn du willst, dass jemand Vollerkenntnis der Sünde hat, dass er vollständig weiß, dass er ein Sünder ist, lass ihn das mosaische Gesetz lesen, 3. Mose. Das sind die Sündenkataloge. Wenn er das liest, da steht klipp und klar drauf, wenn du das machst, fährst du in die Hölle. Wisst ihr, ich habe zum Beispiel okkulte Praktiken getrieben. Wenn ich das mosaische Gesetz gelesen hätte zu der Zeit, hätte es gelesen, da steht klipp und klar drin, wenn du das getan hast, bist du verdammt. Todesurteil, du hast keine Chance. Oh. Gott tötet dich. Wieso? Dann fängt ein Mensch ernstlich zu suchen. Dann versucht er nicht mehr, Gott etwas zu bringen. Oder lass den Jakobusbrief lesen, wo steht, wenn du einen einzigen Punkt vom mosaischen Gesetz nicht erfüllst, bist du aller anderen schuldig. Das heißt, du verstößt nur gegen ein Gebot, dann hast du alle Todesurteile des mosaischen Gesetzes am Hals. Das ist den Leuten einfach nicht klar. Wisst ihr, wenn das jemand begreift, dann kommt er und sagt, Herr, dann kann ich nichts mehr bringen. Dann habe ich keine Chance. Ich will dir auch nichts mehr bringen. Rette mich. Ich habe mich so bekehrt, ich hänge an der Wand, habe nur noch zu Jesus geschrien, rette mich. Ich habe gewusst, dass ich nichts mehr bringen kann. Und das ist das Problem. Wobei es keine Regel gibt. Jeder bekehrt sich anders. Aber ganz wichtig ist, dass ich nicht ihm fromme Werke bringe. Das ist ganz wichtig. Lukas 19,10. Die ganze Evangelie, die ganze Bibeltexte erkläre das ganz einfach. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Sozo steht hier wieder. Was verloren ist. Merkt ihr, ich habe jetzt schon 2 Eckpfeiler der engen Pforte. Die enge Pforte ist auf der einen Seite begrenzt, du musst ein Sünder sein. Und auf der anderen Seite ist sie begrenzt, du musst verloren sein. Wenn du nicht kein Sünder bist und nicht verloren bist, kannst du nicht gerettet werden. Dann bist du nämlich zu groß und zu breit für die enge Pforte. Da geht nur jemand durch, der verloren ist und der ein Sünder ist. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, Sünder zu retten, die verloren sind. 1. Timotheus 2,4. Wisst ihr, gibt es hier die verrückteste Lehre. Welcher will, nämlich Gott, dass alle Menschen gerettet werden, da steht wieder sozo, und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will jeden Menschen retten. Die Lehre, dass Gott manche zum Himmel und manche zur Hölle erwählt hat, ist ein völliger Unsinn. Der Jesus ist für alle gestorben. Das Blut Jesu hat alle Sünde bezahlt. Und Gott ist bereit, jeden zu retten, wenn er kommt. Aber er muss kommen als Sünder. Er muss kommen als Verlorener. Apostelgeschichte 17,30. Jetzt wird wieder die enge Pforte ein bisschen näher definiert. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Da steht im Griechischen Chronos, das heißt, das sind also wirklich die Jahre, die ins Land gegangen sind, die Jahrhunderte. Jetzt aber, also zu der Zeit, wo das Evangelium fertig war, wo der Jesus als Hohepriester im himmlischen Heiligtum war, wo er mit seinem Blut die Himmel durchschritten hat, wo er die völlige Erlösung geschaffen hat, wo er auferstanden ist von den Toten, wo er den Teufel besiegt hat, alle Sünde bezahlt hat, alle Flüche ausgelöscht hat, wo er alles getan hat. Jetzt, das war dort, wo das fertig war, wo der Geist der Sohnschaft ausgegossen war, der Jesus setzt sich zur Rechte des Vaters, wir haben eine völlige Erlösung, sagt er, jetzt gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Wisst ihr, wie man aufgrund von den zwei Bibelstellen, 1. Timotheus 2, 4 und Apostelgeschichte 17, 30, noch lehren kann, dass Gott die Menschen zur Himmel und zur Hölle erwählt hat, die können gar nichts machen. Wenn du erwählt bist zum Himmel, bekehrst du dich automatisch. Wenn du zur Hölle erwählt bist, kannst du machen, was du willst, du fährst in die Hölle. Das ist völliger Unsinn. Diese Lehre ist abgrundtief unbiblisch, möchte ich mal ganz klar sagen. Das ist eine der schlimmsten Irrlehren, die ich kenne. Sondern die Bibel sagt klipp und klar, Gott will alle Menschen retten. Der Jesus hat für alle bezahlt, gar keine Frage. Und er gebietet allen Menschen, überall Buße zu tun, ihre Einstellung zu ändern, zu der Sünde zu ihm. Wisst ihr, das siehst du jetzt, jetzt haben wir den dritten Punkt. Also die enge Pforte ist so, da geht nur jemand durch, der Sünder ist. Da geht nur jemand durch, der verloren ist. Und da geht nur jemand durch, der Buße tut. Jetzt müssen wir Markus 1,15 lesen. Das ist die erste Predigt Jesu. Das Markus-Evangelium ist wohl zeitlich das erste. Warum steht dann Matthäus in Nummer 1? Ganz einfach, weil Israel zuerst kommt. Und das ist das Evangelium für Israel gewesen, das Matthäus-Evangelium. Darum kommt es zuerst. Der Herr rettet zuerst Israel, als der Heilige Geist ausgegossen wurde in Jerusalem, waren es lauter Juden. Und erst mit dem Kämmerer aus dem Morgenland kam der Erste, war nicht einmal ein Proselyt, weil er durfte ja als Verschnittener gar nicht zum Volk Israel gehören. Er ist dann praktisch als Judenfreund, als Freund Gottes, als Gottesliebhaber gerettet worden. Das war der erste Heide. Und die erste Heiden, die richtig gerettet wurden, das war Apostelgeschichte 10, Cornelius und seine Leute, Römer. Aber eins ist ganz klar, es galt für die in Israel, es galt für die Heiden, die dann gerettet wurden, immer das Gleiche. Aber das Matthäus-Evangelium steht vorne dran, weil Israel zuerst kommt. Und dann kommen die Heiden danach. Und das erste Evangelium ist das Markus-Evangelium, das ist ein Heide-Evangelium. Und das hat der Johannes Markus geschrieben, wohl von Petrus diktiert, so wird allgemein gesagt. Steht so in der Bibel nicht, aber so wird es vermutet. Und das ist jetzt nicht das Evangelium speziell für die Leute des auserwählten Volkes, sondern das ist das Evangelium, wo das Opfer Jesu dargestellt wird. Also gell, im Matthäus-Evangelium wird der Herr Jesus dargestellt als der König Israels, der Messias. Im Markus-Evangelium wird er als das Opfer für die Sünde dargestellt. Darum ist das auch mit ein ganz wichtiges Evangelium hier, statt das Opfer für die Sünde. Im Lukas-Evangelium wird er seiner Menschheit dargestellt. Und im Johannes-Evangelium ist er seiner Gottheit. Also er wird dargestellt als der König Israels, als das Opfer für die Sünden. Er wird dargestellt als Mensch. Der wird dargestellt als der Sohn Gottes, ist seiner Gottheit. Und jetzt im Markus-Evangelium, das wohl zeitlich das erste Evangelium war, das ist jetzt die erste Predigt, nachdem Gott, Vers 11, der Herr Jesus geoffenbart hat als der geliebte Sohn Gottes. Dann predigt der Jesus, seine erste Predigt lautet dann, die Zeit ist erfüllt, da steht im Griechischen Kairos. Das heißt der göttliche Zeitpunkt. Jetzt hat Gott die Zeitlinie durchschnitten und sagt, jetzt gilt es. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Warum nur nahe? Weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, weil der Herr Jesus noch nicht gestorben war, weil er noch nicht sein Blut vergossen hatte, noch nicht im Totenreich der Teufel überwunden hatte, noch nicht auferstanden war, noch nicht die Himmel durchschritten hat, noch nicht im himmlischen Heiligtum war, sein Blut noch nicht auf den Sühnedeckel gesprengt hat, drum nur nahe. Aber jetzt erklärt er, was die Parole ist und was Gott will. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jetzt haben wir ganz klar vier Punkte. Es sind 5, 6, 7, es weitet sich aus. Ich muss kommen als Sünder. Ich muss kommen als jemand, der völlig verloren ist. Ich muss kommen als jemand, der Buße tut, und ich muss glauben. Aber die vier Eckpfeiler reichen. Das sind die Maße der Pfeiler für die enge Pforte. Genauso eng ist sie. Verloren, Sünder, Buße, Glaube. Entschuldigung. Wo ist hier die Beichte? Merkt ihr was? Menschenwerk. Hat der Cornelius gebeichtet? Solange Petrus gepredigt hat, dass der Herr Jesus der Herr ist, dass man in seinem Namen Vergebung der Sünde kriegt, haben die im Glauben zugestimmt. Die haben nicht immer gebetet, in derselben Sekunde fiel der Heilige Geist, sie wurden alle wiedergeboren. Sie sind alle in einer Sekunde durch die enge Pforte gegangen. Ist unfassbar, oder? Wisst ihr, das sind die Eckpfeiler. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht oder Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also die Bibel sagt klipp und klar, jeden, der Herr Jesus annimmt, an ihn glaubt. Glaube heißt nämlich, ihn im Glaube annehmen. Das ist jetzt der fünfte Punkt. Man nimmt ihn im Glaube an. Jetzt sagt die Bibel hier ganz klar, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Allen denen, die ihn, ich sage es jetzt mal, was das im Griechischen, wenn man es genau nimmt, deutsch übersetzt bedeutet. Allen aber, die ihn in einer bestimmten Sekunde aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die dann an seinen Namen glauben. Und da steht dann präsens aktiv, dauernd glauben. Das heißt, die Bibel sagt klipp und klar, die Wiedergeburt ist kein Wachstum. Du nimmst der Jesus auf und derselbe Sekunde brichst du als Sünder, der verloren ist, der Buße getan hat und der glaubt und der Jesus als Erlöser aufnimmt, brichst du durch zur Wiedergeburt. Apostelgeschichte 2,21. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Da steht wieder sozo, gerettet werden, um in den Himmel zu kommen. Also wird der Rettername Jesus anruft. Herr Jesus, rette mich, wer zu mir Jesus kommt, wer es nur denkt, ihn im Glauben bloß annimmt, das gibt's keine Regel. Wisst ihr, der eine bekehrt sich mit vielen Worten am Herr Jesus gegenüber im Gebet. Der andere betet gar nicht, nimmt ihn nur im Glauben an. Der dritte schreit in einer Verzweiflung, ein Schrei zu mir Jesus wird gerettet. Es gibt keine Regeln, wisst ihr. Wie eine Wiedergeburt geschieht, kannst du nicht erklären. Der eine vielleicht, die sich nicht einmal bewusst, dass jetzt gerade Wiedergeburt passiert. Da gibt's keine Regel. Da brauchen wir sie auch nicht verrückt machen und sagen, ist jetzt meine Wiedergeburt okay? Ist nur wichtig. Ich muss als Sünder kommen. Ich muss wissen, ich bin Sünder. Ich muss wissen, ich bin verloren. Ich muss Buße getan haben. Also, ich glaube jetzt am Wort Gottes. Ich glaube, was Gott sagt, nicht mehr, was ich sage. Und muss im kindlichen Glauben der Jesus aufnehmen. Zack. Vielleicht ist mir das alles gar nicht bewusst. Das kann man unbewusst, kann man diese Haltung einnehmen und bricht dann zur Wiedergeburt durch. Das kann man alles unbewusst machen. Wisst ihr? Das Grundproblem ist ganz einfach, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Ja, was ist jetzt, wenn ich jetzt jemand habe, der mir glaubhaft bezeugt, ich habe der Jesus genauso aufgenommen. Ich bin ein Gotteskind, ich habe Heilsgewissheit. Ich kam als verlorener Sünder zu meinem Jesus, ich habe gewusst, ich bin verloren, ich bin verdammt. Ich habe meine Einstellung geändert, ich wusste, ich kann nichts bringen und ich habe einfach als Gnadegeschenk deine Erlösung angenommen. Ich habe bei Jesus dich aufgenommen. Ich habe deine Erlösung angenommen. So kam ich zu meinem Jesus. Ich nahm es einfach an. Und er bricht durch zur Wiedergeburt. Ist er jetzt gerettet? Laut Bibel. Ja, aber was ist, wenn der jetzt falsche Lehre hat? Was ist, wenn der jetzt eine falsche Praxis hat? Was ist, wenn der jetzt Dinge tut, wo wir sagen, da können wir gar nicht mit? Ist er trotzdem gerettet? Ja, klar. Ich werde ja nicht gerettet aufgrund von meiner Praxis, sondern ich werde gerettet aufgrund der engen Pforte. Was der dann tut in seinem Leben, das wird im Preisgericht Jesu Christi verhandelt. Ob ich mit demjenigen zusammenarbeiten kann, das sagt Bibel auch wieder. Sie sagt, obwohl manche Leute gerettet sind, wenn die bestimmte Dinge tun, darfst du nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Dann darf ich nicht mit ihm zusammenarbeiten, aber im Himmel sehe ich ihn trotzdem wieder. Und das Nächste, was ist, ich muss mich von ihm absondern. Und er hat natürlich die Gefahr, wenn er dann an anderen Punkten, wenn Jesus massiv aus der Schule läuft, dass er dann abfällt und dann treffe ich ihn nicht im Himmel. Ist auch möglich. Wisst ihr, und das ist das Problem. Aber eins muss ich schon mal klar. Die Praxis hat sehr schon mal keine Auswirkung auf die Rettung. Ich habe einen lieben Bruder, der hat ein Problem. Naja, wenn er alleinige Macht im Staat hätte, wie der Calvin es hatte in Genf, wäre es mir nicht recht, wenn er der wäre. Er hatte ganz klare Vorstellung vom Evangelium. Also du musst genau so denken, so sein, wie er auch denkt, dann bist du sauber. Wenn du Lehre hast, die er verwirft, dann bist du nicht gerettet. Mir ruft ein Bruder an, der hat geweint, alter Bruder, sagt zu mir, sag ich, warum weinst du, was ist los? Sagt er, ich habe mit dem lieben Bruder gesprochen, der sagt, ich bin nicht bekehrt, ich bin nicht wiedergeboren, weil ich die und die Lehre habe. Oh, muss ich sagen, Entschuldigung. Ich habe dann tröstet und gesagt, ich glaube, dass du absolut gerettet bist. Du bist ein Gotteskind, du bist ein Mann Gottes. Du hast zwar die und die Macke, er hat Macke, ich habe schon mit ihm diskutiert, dann hat er sich so erregt wegen der Frauenfrage, da ging es um Rock und so, hat er sich so erregt, dass seine Frau ihn hinter immer an der Jacke gezogen hat. Mich wundert es nur, dass die Jacke nicht gerissen ist. Aber er war ein ehrlicher Mann Gottes. Hinterher kam er zu mir und hat gesagt, ich habe deine Predigt gehört, zu Deutsch, ich wurde getroffen. Er war wieder ehrlich, er hat gesagt, aber die Verkündigung hat mich getroffen, obwohl ich dich in der Frauenfrage für zu lasch halte. Wieso, wenn da jetzt jemand irgendeine Lehre hat, die andere verwerfet und sagt, das ist eine ganz schlimme Irrlehre. Entschuldigung, ich finde der Bibel kein Maß, dass die enge Pforte davon abhängt, wenn jemand durchgegangen ist, ob er hinterher bestimmte Lehre hat oder nicht. Eine Ausnahme. Wenn jemand zum Beispiel Lehre hat, indem er sagt, obwohl du den Herr Jesus angenommen hast, wenn du nicht den Sabbat hältst, gehst du verloren. Der Sabbat ist das Mahlzeichen des Tieres. Dann geht er verloren. Ist euch das klar? Also es gibt Dinge, da hört es auf. Sobald jemand der Herr Jesus weitergibt, so wie es die Bibel sagt, selber so gerettet wurde, selbst wenn er dann manche Ansichten anders hat. Wisst ihr, ich kenne Brüder, die schlagen sich die Schädel ein und trennen sich wegen der Entrückung. Ob die bei Offenbarung 4, bei Offenbarung 11 oder bei Offenbarung 19 ist, das ist für die lebensnotwendig. Ja, Entschuldigung, wir werden das sehen. Spielt das eine Rolle für uns? Gar keine. Dann sage ich dir, doch, das ist doch ganz wichtig, ob du durch die Trübsal musst oder nicht. Und ich sage, frag doch mal einen Gläubigen in Nordkorea, der schon 10 Jahre absolute Totaltrübsal hat, wie der das sieht. Wisst ihr, dass wir jetzt gerade in einer Wohlstandsgesellschaft leben, wo wir unsere Ruhe hatten, Anführungszeichen, das ist doch Gnade, oder? Entschuldigung, du hast andere Leute, die überlegen gar nicht, ob sie durch die Trübsal müssen, die gehen jetzt schon durch die Hölle und durch die Trübsal. Wisst ihr, und von daher, wisst ihr, drei Bruder, der nimmt mich in ein Hinterzimmerchen. Ein Bruder, mit dem ich zusammengearbeitet habe, also ich könnte euch, wenn ich jetzt ein paar andere sage, wisst ihr, wer es ist, darum sage ich es nicht. Und der nimmt mich dann in ein Nebenzimmer und sagt, ich muss dir etwas mitteilen. Wir können dich leider nicht einladen in unsere Gemeinde. Und ich sage, ja, ich habe sowieso keine Zeit, von daher ist egal. Sagt er, ja, wir können dich nicht einladen, wenn du in der Frauenfrage zu lasch bist. Das ist eigentlich der Punkt, wo man mir am meisten angeredet. Mir geredet immer drei Dinge an in der Regel. Drei Dinge. Dass ich gegen die Pfingst- und charismatische Bewegung für ihre Praxis her bin, wobei ich ganz klar sage, unser Gemeindeleiter in der Volksmission, ein Pfingstler, konservativer Pfingstler, war glasklar wiedergeboren, den sehe ich im Himmel wieder. Das ist überhaupt keine Frage. Brauchen wir gar nicht schwätzen. Aber ich sage es mal vorsichtig. Also mir geredet immer das an. Mir geredet immer an, dass ich in der Frauenfrage zu lasch bin. Und dann kriegt man mir noch an, 2. Korinther 13, 1, dass ich glaube, dass Gott, wenn er etwas 80 Mal sagt, dass er es dann 80 Mal stärker meint, wie wenn er bloß etwas einmal in der Bibel sagt. Also dort steht, dass aus 2 oder 3er Zeugen Mund jede verbindliche Lehraussage, jedes Rema geschieht. Darum sage ich also, jede klare Lehraussage sollte wenigstens 2 klare Zeugnisse haben. Wenn es ein einfaches Zeugnis ist, dann geht es noch um Gewisser. Da ist mein gewisses zweite Zeugnis, da muss ich es offen lassen. Das sind die 3 Punkte, wo er mich ergreift. Aber wisst ihr, da gibt es jetzt Leute, die sagen, beziehungsweise der 4., den darf ich natürlich nicht vergessen, weil ich lehre, dass ein Gläubiger, wenn er wirklich sich gegen den Herr Jesus entscheidet, in die Sünde zurückgeht, dass er verloren geht, dass ein Gläubiger verloren gehen kann. Ich kenne einen namhaften Mann von einem namhaften Missionswerk der Brüderbewegung, der sagt öffentlich, dass ich die Gnade leugne. Damit sagt er, dass ich verloren bin. Tja, wisst ihr, das ist halt die Frage. Wer ist gerettet? Der Jesus aufnimmt oder der lehrmäßig nach bestimmten Kriterien, die die Menschen selber erfindet, hier geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, den Brüdern nachzugeben, jetzt gebe ich dem einen Bruder nach, der dem anderen gesagt hat, dass er nicht wieder geboren wird, wird auf alle seine Lehre gehen, dann wäre der andere von dem Missionswerk auch zufrieden mit mir. Dann wäre plötzlich eine ganz andere Gruppe im Reich Gottes gar nicht mehr mit mir zufrieden und würde sagen, du bist abgefallen. Dann würde es mir wieder anders überlegen und würde sagen, also gut, ich gebe es alles wieder auf, jetzt lehre ich wieder das, was ich früher gelehrt habe, was euch gefällt. Dann würde die wieder alle schreien, du bist abgefallen. Warte, was? Das ist ein Kasper-Theater, oder? Nicht der kommt in den Himmel, der nach seinem eigenen Herz geht, nicht der kommt in den Himmel, der nach Menschenmeinung geht, sondern der kommt in den Himmel, der wird gerettet, sagt die Bibel, der Wille Gottes tut. Der Wille Gottes ist, er will Sünder retten, der Wille Gottes ist, er rettet Verlorene, der Wille Gottes ist, er rettet Leute, die Buße tun, er rettet Leute, die glauben, er rettet Leute, die den Herr Jesus aufgenommen haben, als verlorene Sünder, als Geschenk haben sie die Erlösung bekommen. Derselbe Sekunde bricht du zur Wiedergeburt durch. Alle die Leute, wenn die nicht abfallen, später in ihrem Glaubensleben, werde ich im Himmel wiedersehen, die können die verrückteste Lehre haben. Wieso, wenn ich selber Röckle alles gelehrt habe, da stehen mir die Haare zu Berge. Trotzdem bin ich überzeugt, dass ich Röckle im Himmel wiedersehe. War ein klar wiedergeborener Mann. Wieso, der Teufel hat den reingelegt mit ein paar Dingen. Wenn jetzt der Teufel jemand reinlegt mit einer Lehre oder mit falschen Sichten, ich gehe wegen dem nicht verloren. Ich gehe nicht wegen einer falschen Sicht verloren. Ich gehe nicht wegen einer falschen Sicht über, ich sage es mal vorsichtig, Entrückung, Endzeit, Praxis und solche Dinge gehe ich ja nicht verloren. Wisst ihr, wenn ich Leute habe, die ganz klar falsch lehren, sondere ich mich von ihnen ab, 2. Korinther 6, aber ich breche ihnen nicht die Bruderschaft. Wisst ihr, ich habe Leute, das muss man einfach nochmal formulieren, wo ich weiß, dass sie durch die enge Pforte gegangen sind, genauso wie ich durchgegangen bin. Jetzt kommen die noch halbstadt dahinter zur Tür rein. Am Sonntagmorgen ist Abendmahl, setzt sich hier hin zum Brotbrechen. Entschuldigung, das Brotbrechen ist das Zeugnis, dass jemand wiedergeboren ist. Der darf das Abendmahl nehmen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber jetzt kommt er zu mir dann und sagt, wunderbar, du hast mir das Abendmahl zugelassen, was schon mal eine ganz gefährliche Formulierung ist. Ich sage gleich, warum das gefährlich ist. Können wir jetzt zusammenarbeiten? Sagen, nö, tut mir leid. Ich kann mit dir Bruderschaft haben, aber ich kann mit dir nicht zusammenarbeiten, wenn du die Lehre hast, die wir als nicht gut empfinden. Und damit würden wir unsere Leute und die anderen Leute schädigen. Ich glaube, dass du mit diesen Lehren die Leute schädigst, obwohl du gerettet bist. Entschuldigung. Ich halte eine Taufe, ich habe die Taufpredigt gehalten, habe am Sonntagmorgen vor der Taufe habe ich die Sonntagspredigt gehalten, ihre Gemeinde. Ich habe den Gefalle Ohnmacht. Wo vorher das Abendmahl war, das Brotbrecher, musste der Kopf dieser Gemeinde aufstehen, ein alter Patriarch der Brüderbewegung, und musste eine Ehreerklärung abgeben, dass ich das Abendmahl kriege. Das Abendmahl hätte sie mich nicht halten lassen, aber Taufe hätte ich dürfen. Das ist komisch, oder? Umdreht wäre es richtig gewesen. Sie hätte dann sagen müssen, das Abendmahl kriegst du, weil du ein Gotteskind bist. Aber taufen lassen wir dich nicht, weil du glaubst, dass Heil verlierbar ist. Wisst ihr, das wäre wieder okay gewesen. Merkt ihr, der Knackpunkt ist, auch mit dem Himmel zu kommen, ob ich durch die enge Pforte gehe. Darum frage ich die Leute nicht, was lehrst du? Ich frage nicht, was lehrst du über die Frauenfrage? Was lehrst du über die Endzeit? Was lehrst du letztendlich über pfingstliche Dinge? Was lehrst du über prophetische Dinge? Ich frage die was anderes. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist der Knackpunkt. Begreift jetzt, warum der Jesus da so radikal ist und sagt, wenn du nicht durch die enge Pforte eingehst, ist aus. Das muss ich fragen. Sag mir, wie ist die enge Pforte? Erklär mir, wie eng ist die? Frag mal die Leute. 99% der Gläubigen haben keine Ahnung, wie eng die enge Pforte ist, weil sie sich nie mit beschäftigt haben. Sünder, verloren, Buße, Glaube, der Jesus aufnehmen. Das sind die 5 Punkte. 5 ist die Zahl der Gnade. So sind die Maße dieser engen Pforte. Natürlich musste Hebräer 9,11 geschehen. Gell? Das geht ja nicht so, dass Gott uns hätte nur retten können, weil er wollte. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Wisst ihr, der Jesus musste dieses vollkommene Opfer fertig haben. Er musste im himmlischen Heiligtum sein, das Hebräer 10, 10 und 14 passiert. Aufgrund dieses Willens, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Das heißt, Gott rettet nur einen Mensch, der sich auf das Opfer Jesu beruft. Wisst ihr, das tust du ja nicht bewusst. Ich habe mich bei meiner Bekehrung auch nicht bewusst auf sein Opfer berufen. Aber indirekt. Das heißt, ich will Gott kein Opfer bringen außer dem Opfer Jesu. Ich habe nur die Erwartung, dass der Jesus mich rettet. Mehr will ich nicht. Ich will ihm nichts bringen. Da gehört natürlich dann dazu, genauso wichtig, Hebräer 10, 19, ihr kennt sie ja alle, dass er die Himmel durchschritten hat, das himmlische Heiligtum einging, das ist genauso wichtig. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach in Epheser 1, 13, und das muss man die Bibel wie ein kleines Kind lesen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, da steht Soteria, das Hauptwort für Sozo. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das heißt, ich habe den Geist der Sohnschaft empfangen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe den Geist der Sohnschaft empfangen, der Heilige Geist. Darum frag doch, und das ist ein ganz zentraler Punkt, das haben wir neu unter Ziffer 6, Römer 8, 9, darum fragt Paulus die Leute in Ephesus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, in Apostelgeschichte 19, weil er sagt, in Römer 8, 9, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Das heißt, der Jesus kommt durch den Heiligen Geist in mein Herz, der Geist der Sohnschaft. Und das geschieht, wenn ich als Sünder, als Verlorener, mit Buße und Glaube der Jesus aufnehme, dann kommt der Heilige Geist. Dann geschieht Wiedergeburt. Und er sagt, dann hast du praktisch das Pfand in dir bis zur endgültigen Erlösung. Was ist die endgültige Erlösung? Bis der Jesus wiederkommt, ich auferstehe, oder wenn ich noch lebe, zur Zeit der Entrückung verwandelt werde und ihm begegne, und dann habe ich die Probleme alle gar nicht mehr. Jetzt erklärt die Bibel was ganz Einfaches. Das sind so ganz einfache Eckpfeiler, wo das, was die enge Pforte betrifft, noch ein bisschen näher erklärt wird. Römer 10, 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ja, wie ist das jetzt geschehen, dass ich glauben konnte? Da steht was, wo es im Deutschen wiederum leider kein Wort gibt. Das Wort, das hier steht für Verkündigung, heißt Akoe, Akustik, Akoe. Also man könnte das jetzt frei übersetzen. Demnach kommt der Glaube aus dem Hören auf die Verkündigung. Ich muss hören. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort, und da steht nicht Logos, sondern Rema. Das heißt, das Wort Gottes, das dann lebendig wird, das amtlich ist. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. In dem Moment, wie ich zuhöre, wird das Wort Gottes sofort Geist und Leben. In derselben Sekunde kann ich glauben. Also ich kann glauben, wenn ich Buße getan habe. Ich kann glauben, wenn ich wirklich zugehört habe. Und wenn ich dann wiedergeboren bin, dann habe ich den Geist des Glaubens, dann kann ich sowieso glauben. Wisst ihr? Und das sind Eckpfeiler, wo man einfach dann sagt, auch zu den Leuten, du musst, aber wenn du Bibel liest, genau lesen und zuhören, was die Bibel sagt. Sie sagt, er will nur Sünder retten. Er will nur die retten, die verloren sind. Er will nur die retten, die Buße getan haben. Er will nur retten, die glauben. Und Galater 2,16 sagt, er rettet niemand aufgrund von Werken. Das ist der sechste Punkt. Das ist der sechste, die Zahl des Menschen, der schlimme Punkt. Er rettet niemand, der letztendlich, und das ist der ganz zentrale Punkt, ihm Werke bringt, ihm was bringen will. Ich lese uns. Galater 2, 16. Kommt zwar erst als Ziffer 4, aber ich ziehe es vor. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben in Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wieso? Das ist der zentrale Punkt. Wenn ich genau zuhöre, sage ich, du musst zuhören. Gott rettet nur Sünder. Gott rettet nur Verlorene. Er rettet nur, wenn du Buße tust. Er rettet nur, wenn du den Herr Jesus aufnimmst, im Glauben. Sei Opfer. Du brauchst ihm keine Werke bringen. Wenn du ihm Werke bringen willst, auch deine Buße, auch dein Sündebekenntnis, auf das praktisch deine ganze Hoffnung setzt, dich drauf verlässt, ich habe meine Sünde bekannt, wirst du nicht gerettet. Da musst du den Leuten sagen, du musst zuhören, wie Römer 10, 17 es sagt, du musst zuhören, dann kommst du zum Glauben. Und Apostelgeschichte 10 ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja die Predigt beim Cornelius im Haus. Da sagt er, sondern dass in jedem Volk, da steht im griechischen Goi, also die Heide, derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Also jeder, der gottesfürchtig ist, also der schon Herzensbote bereitet. Das Wort Gottes, das er den Kindern Israel gesandt hat, indem er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Also er verkündigt ihnen, der Jesus ist der Herr, durch ihn kriegst du Friede. Er hat, Vers 38, der Teufel völlig überwunden. Vers 40, der Herr Jesus ist auferweckt worden aus den Toten. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Vers 42, er ist der Richter der Lebendigen und den Toten. Und dann 43, was das ganze Alte Testament bezeugt. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab. Alle. Dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Jetzt kommen wir zu dem leidigen Thema der Heilsgewissheit. Ich habe die Heilsgewissheit einmal verloren, weil ich aufgrund von einer falschen Lehre dauernd noch etwas gesucht habe, das in mir drin ist. Ich habe ein Lämplein gesucht, ein Gefühlslämplein, das mir jetzt signalisiert, jetzt bist du Gotteskind. Ich bin am Rand des Wahnsinns gewesen, anders kannst du es nicht nennen. Und das ging jahrelang. Und irgendwann habe ich dann, ich weiß nicht, ob man einen heiligen Zorn kriegen kann, wenn es einen gibt, dann war es der. Ich bin sowas von wütend geworden. Und da hatte ich ein Heftlein, das heißt, glaubst du wirklich? Ich habe mal angefangen, es abzuschreiben. Irgendwann habe ich es fertig, dann drucken wir es. Das Heft ist fantastisch. Das erklärt ganz einfach, wie man der Herr Jesus annimmt. Da bin ich einfach hingegangen und habe so eine Wut bekommen und habe dann gesagt, Herr, ich habe keine Wut gehabt auf Geistliches oder auf den Herrn, sondern auf mich. Und habe dann gesagt, Herr, ich habe dich aufgenommen. Johannes 1, 12. Am 30.05.1974. Einmal morgens im Waschraum einer Bank, ich habe dich aufgenommen, ich habe dich angenommen. Die Bibel sagt, wer ihn annimmt, ist gerettet. Dann habe ich meine Seele, ich habe es ja schon öfters erzählt, habe ich sie ziemlich hart rangenommen und gesagt, halt dein Gosch, das heißt, sei still. Ich habe gewusst, dass mein Seelisches, das Religiöse, das Seelische mir alles kaputt macht. Und dann bin ich wütend geworden, habe mich im Glauben radikal auf das gestellt. So viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Selbe Sekunde war die Heilsgewissheit wieder da. Wisst ihr, das Problem ist, wer ihn aufgenommen hat, die Tatsache allein, geschrieben im Wort Gottes, ist meine Heilsgewissheit. Und ich brauche mich da nicht verrückt machen, noch Gefühle suchen, sonst werde ich nämlich verrückt. Wisst ihr, und der sagt klipp und klar, du kriegst Vergebung der Sünde, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn aufnimmst, im Glauben. Und jetzt fällt der Heilige Geist und da kommt 45, jetzt hören sie plötzlich, dass hier der Heilige Geist ausgegossen wurde, jetzt dürfen sie getauft werden. Wisst ihr, wenn man es so nimmt, ist eigentlich einfach. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ich genau zuhöre und genau das annehme, was Wort Gottes sagt. Da steht nämlich in Johannes 6, 63. Nicht, dass das Wort Gottes vom Logos zum Rema lebendig wird. Das ist eine falsche Lehre aus charismatischen Kreisen. So ist was ganz anderes. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das Wort Gottes ist immer Geist und Leben. Sobald du zuhörst mit dem Herz, das bußbereit ist, das bereit ist, auf Gott zu hören, brichst du durch. Dann ist das Wort Gottes sofort lebendig. Jetzt erklärt die Bibel, was passiert. Das kann man nicht erklären. Das ist ein Vorgang im innersten Herzen eines Menschen. Wie das genau geht, weiß ich auch nicht. Aber die Bibel erklärt es. 1. Petrus 1, 18. Denn ihr wisst ja, versteht ihr, warum steht da nicht, ihr fühlt es ja. Es gibt Dinge, die fühlt man nicht, die weiß man. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, das mosaische Gesetz, sind die Werke, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Es war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, wurde aber offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungehögelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Er sagt klipp und klar, das Wort Gottes hat es bewirkt, es hat den Durchbruch gegeben. Wie? Weiß ich nicht. Ich kann euch heute noch nicht sagen, wie ich innerlich geleitet wurde. Ich habe mich praktisch auf das Wort berufen, als ich da Jesus angerufen habe, seinen Namen gesagt, Gott rette mich, auf Matthäus 7. Ich habe einfach gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Ich habe ihn einfach angerufen und gesagt, ich bitte dich, jetzt komme ich, jetzt rette mich. Wie das lebendig wurde bei mir, das weiß ich nicht. Das ist Gottes Sache. Du kannst die Wiedergeburt nicht erklären. Aber ich bin aus dem Keller raus, der Bank, und war glasklar wiedergeboren. Ich konnte sofort Zeugnis geben. Ich bin sofort bei meinen Eltern nach Hause, habe sofort gesagt, es wird sofort zu Tisch gebetet. Das ist eine Veränderung gewesen, schlagartig. Das kann man sich nicht vorstellen. Da ist irgendwas passiert, ich kann es nicht erklären. Gut, ich habe viel Blödsinn gemacht, das ist wohl auch normal, aber ein frisch Bekehrter ist nicht unbedingt ein sehr logischer Mensch, das muss man jetzt auch sagen. Haben meine Kollegen zum Beispiel gesagt, warum ich nicht mit zum Trinken gehe, habe ich in Sprüche 1 aufgeschlagen, Vers 11, und habe gesagt, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Solche Dinge haben sie immer schlecht vergeben, gell? Das muss man ganz einfach sagen. Man könnte ja auch sagen, ich bin jetzt gläubig, gehe nicht mit zum Trinken, gell? Aber ich habe dann gedacht, ich muss ganz, ganz radikal formulieren. Johannes 10, 9. Ich bin die Tür für die Schafe. Entschuldigung, die enge Pforte, was ist denn die Pforte? Das ist ein Eingang, das ist eine Tür. Wer ist die Tür? Der Herr Jesus allein. Errettung hat nur mit mir und dem Herr Jesus zu tun. Jetzt kommen Leute und sagen, ich habe eine falsche Bekehrung erlebt, ich bin nicht wiedergeboren. Kommen zu mir und sagen, hilf mir. Sei nein. Wenn ich dir helfe, ist die Gefahr, dass wieder schief geht, riesengroß. Geh zu ihm. Geh zu ihm als Sünder, geh zu ihm als Verlorener, geh zu ihm, entre deine ganze Gesinnung ihm gegenüber, habe nichts mehr, was du bringen kannst, geh zu ihm als völlig Verlorener, nimm ihn im Glauben auf. Das geht, sobald du so kommst, dass du nichts mehr zu bringen hast, du wirst gerettet. Kannst du mit mir beten? Nein, mein nicht. Warum nicht? Weil er sich dann auf mein Gebet verlässt. Versteht ihr? So ist der Mensch. Er muss das allein machen mit dem Herrn Jesus. Ich nütze ihm nichts. Er darf sich nicht auf mich verlassen, er muss allein machen. Trotzdem kann es sein, dass wenn jemand mit sich beten lässt bei der Evangelisation, dass er trotzdem zur Wiedergeburt kommt, weil er die richtige Herzenshaltung hat. Wisst ihr, es gibt keine Regel. Aber ich gehe das Risiko nicht ein, dass sich jemand auf mich verlässt. Nee. Ich schicke die Leute fort. Ich schicke sie weg, sage, geh zu meinem Jesus. Weil die Bibel sagt klipp und klar, er ist die Tür, nicht ich. Galater 2,16. Ich werde gerettet, nicht aufgrund von Werken, sondern von ihm allein. Römer 8,9. Lesen wir, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich das, was passiert, wenn ich ihn aufnehme. Weil das Wort Gottes ja Geist und Leben ist. Und da haben wir jetzt einen ganz zentralen Punkt. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, warum ist er in mir? Weil ich ihn aufgenommen habe im Glaube. So ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Ich nehme den Herr Jesus auf, in derselben Sekunde wird mein Geist wiedergeboren. Ich werde in derselben Sekunde, 1. Korinther 12, 13, in einem Geist zu einem Leib getauft. Passiert Kolosser 1, 13. Da passieren alle diese Dinge. Ich hätte jetzt das Blatt noch viel größer machen können, indem ich alle die Stelle aufschreibe. Aber das ist wieder ein Thema für sich. Er sagt hier, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ich bin ins Reich Gottes hineinversetzt, in derselben Sekunde. Entschuldigung, aber ich fühle das nicht. Wisst ihr warum? Weil der Geist des Menschen, nicht der Verstand, der Geist des Menschen ist die tiefste Zone. Ein Teil des Geistes ist im Sündenfall gestorben und ist tot. Bei der Wiedergeburt wird er wieder lebendig. Jetzt zieht der Heilige Geist den toten Teil ein. Und jetzt ist mein Geist wieder lebendig. Aber der Geist hat kein Gefühl. Meine Gefühle gehen über die Seele, nicht über den Geist. Wenn der Geist dann lang genug die richtige Haltung hat, dann kommt in deiner Seele auch was an. Aber zuerst einmal geht es über den Geist und es geht über Glaube. Darum sagt Paulus immer, ihr wisst. Wenn ihr Bibel lest, müsst ihr etwas aufpassen. Immer wenn Paulus sagt, ihr wisst, dann müsst ihr ganz klar davon ausgehen, das fühle ich nicht. Müsst ihr immer in Gedanken zufügen. Ihr wisst, weil ich es nicht fühle. Immer wenn Paulus sagt, ihr wisst, dann fühle ich es nicht. Dann muss ich mir das Wort Gottes verlassen. Wenn die Bibel sagt, die Geist und Leib ist, so viele ihn aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde Macht, Gottes Kind zu werden. Und ich habe den Herr Jesus aufgenommen, dann bin ich in derselben Sekunde wieder geboren. Ob ich Heilsgewissheit habe oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aufgrund des Wortes Gottes, das die Wahrheit ist, ist es in der Sekunde passiert. Wisst ihr, wie man vorgehen muss? Völlig losgelöst von meinen Gefühlen, völlig losgelöst von Menschen, völlig losgelöst von mir. Ganz einfach. Ich habe dich aufgenommen und damit ist es passiert aus. Da stellen wir sich im Glauben drauf. Das ist Fakt. Kolosser 2, 13 ist genauso. Er hat euch, auch die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, mosaische Gesetz, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Er hat alle Finsternismächte besiegt. Du bist völlig frei. Das ist der entscheidende Punkt. In der Sekunde, wie du Herr Jesus aufnimmst, bist du zum Reich Gottes gehörend. Der Teufel kann dir nichts mehr tun. Alle Flüche sind gelöscht, alle Sünde sind gelöscht. Du bist ein Gotteskind. Was tut jetzt der Teufel, um das zunichte zu machen, dass das nicht funktioniert? Das ist ganz einfach. Er lügt mich und dich an. Übers Gefühl, über Menschen, über falsche Lehre. Das ist der Grund, warum wir ganz eng am Wort Gottes bleiben müssen. Jetzt sagt die Bibel ja nicht nur, die Pforte ist eng, sondern sie sagt jetzt auch, der Weg ist schmal. Und wo das beschrieben ist, das ist Jesaja 35, ganz wichtiger Punkt. Jesaja 35, Abvers 8, Bildersprache. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Stell dir auf, wie oft die Bibel in der Apostelgeschichte sagt, die Gläubigen sind die Menschen des Weges. Nachfolge, Wiedergeburt ist der Weg. Was sagt die Bibel? Wer ist der Weg? Der Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist also der Weg, dem Lamme nach. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Das ist ein Weg, der heilig ist, weil ich ihn nicht gemacht habe, sondern Gott. Kein Unreiner wird auf ihm gehen. Wenn jemand Jesus aufnimmt, wird er von Sünde gereinigt. Dann ist er auf dem heiligen Weg. Darum sind nur Reine drauf, Gereinigte. Sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Da kannst du nichts falsch machen. Du musst nur die Bibel halten, da kannst du nichts falsch machen. Dort wird es keinen Löwen geben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist da nicht. Der Teufel kann nicht auf den Weg. Wenn du im Glauben beim Herrn Jesus bleibst, kann der Teufel dich nicht packen. Gehst du deinen seelischen Bereich, ins Menschliche, machst dich angreifbar. Kein Raubtier wird zu ihm herankommen, keine Dämonen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen, die Erlösten des Herrn. Wisst ihr, Psalm 17,5 sagt, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, das steht im Grundtext eigentlich fahrinnen, das ist noch extremer, also, dass du einfach in seiner Spur bleibst. Und wenn du das tust, dann ist der Weg genauso breit und genauso schmal, wie der Herr Jesus will. Und jetzt kommen wir wieder zu 1. Korinther 4, 6, nicht über das Geschriebene hinausgehen. Und da heißt dann in Johannes 1, 43, folge mir nach. Bis jetzt kommen wir zu dem alten Punkt, ich beschreibe es am Schluss, alles, was der Jesus gelehrt hat, zum Beispiel in der Bergpredigt, so wie es geschrieben steht, so nehme ich es an. Und jetzt habe ich eine ganz einfache Sache. Das heißt, ich brauche mich hier nicht verrückt machen lassen. Der Weg, auf dem ich gehe, ist genauso schmal, wie die Schrift sagt. Nicht übers Geschriebene hinausgehe. In dem Moment, wie ich übers Geschriebene hinausgehe, verlasse ich den schmalen Weg und gehe schon in der Breite rein. Ich muss mich an die Bibel halten. Das heißt, nicht nur gehorsam sei, was die Bibel sagt, sondern auch gehorsam sei, was die Bibel nicht sagt. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, du kannst alle Tage halten, sagt sie im Römerbrief ganz klar, 14, da kann ich mir von niemand sagen lassen, wenn du den Sabbat nicht hältst, gehst du verloren. Dann muss ich sagen, fort, du bist im falschen Platz. Du bist gegen die Lehre der Apostel. Du bist gegen das, was die Bibel lehrt. Der Herr Jesus hat das auch nicht gelehrt. Ist dir aufgefallen, er legt ja in der Bergpredigt das mosaische Gesetz aus, die 10 Gebote. Was legt er nicht aus? Sabbat. Er redet über den Sabbat. Er redet zu Israel über den Sabbat. Aber es gibt keine Stelle, wo der Herr Jesus explizit anordnet, dass ein Heide den Sabbat halten soll. Er sagt einmal bei der Verzehntung des Kümmels, bei den ganzen Vorschriften des Gesetzes, dies hätte man tun und jenes nicht lassen sollen. Das redet er aber zu gesetzestreuen Juden. Aber sobald du zu der Heide gehst, findest du die Vorschriften nicht mehr. Wisst ihr, das ist der schmale Weg. Ich gehe nicht übers Geschriebene raus. Wenn der Jesus was nicht anordnet, dann tue ich es nicht. Dann bin ich frei. Wenn er aber was anordnet, dann tue ich es. Wenn es ganz klar aus zwei oder drei Erzeugern Mund ist, wenn es ganz klar Lehre der Apostel ist, dann tue ich es. Wenn er es aber nicht anordnet, dann tue ich es nicht. So schmal ist der schmale Weg. Naja, ist das nicht einfach? Ist das einfachste der Welt, oder? Ich muss nur Buße tun, muss als Sünder und verloren zu mir Jesus kommen, seine Erlösung als Geschenk annehmen. Wenn ich das angenommen habe, werde ich sofort wiedergeboren, werde sofort ins Reich Gottes versetzt, habe sofort ein Paket mit dem Maß des Glaubens, mit meinem Platz am Leib Christi, mit meiner persönlichen Gnadengabe, mit meinem Arbeitsgebiet. Ich habe alles, ich habe alle Werke, die ich tun soll. Epheser 2,10 sind schon alle bereitet. Es ist alles da, ist alles in mir drin. Ich bin vollkommen vom vollkommenen Opfer versorgt. Es ist wunderbar, ich bin ein Gotteskind, ich kann jetzt dem Herrn nachfolgen auf dem schmalen Weg. Ich muss aufpassen, dass ich nicht links oder rechts vom schmalen Weg weggehe. Wenn er was sagt, muss ich es tun. Wenn er was nicht sagt, muss ich es nicht tun. Wisst ihr, Entschuldigung, es wird doch einfach, oder? Einfacher geht es doch nicht mehr. Wisst ihr, was das Prinzip jeder Sekte ist? Dass genau diese Lehre zu Lasten von Menschengeboten aufgegeben wird. Wenn ihr mal mit Zeuge Jehovas sprecht, fragt sie mal ganz einfach. Was spielt denn die Watchtower Bibelgesellschaft für eine Rolle bei euch? Wenn sie ehrlich sind, sagen sie, das ist aus Offenbarung 1, Vers 5 und 6 der treue Zeuge. Muss sagen, Entschuldigung, in meiner Bibel steht, der treue Zeuge ist der Herr Jesus. Merkt ihr? Damit der Herr Jesus durch eine Gesellschaft ersetzt, die alles vorgibt. Und genauso hast du eine Sekte oder eine Gemeinde, die schon sekteartig ist, hast du praktisch statt der Herr Jesus allein, sein Wort allein, hast du Spezialrichtungen, Spezialleute, wie man mich zu dem Mann gesetzt hat, oder bin ich gestanden, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall. Ich habe mit ihm geredet und habe mir gesagt, du musst zu ihm gehen, nur er kann dir helfen. Entschuldigung. Der Witz war, er konnte mir nicht helfen. Sondern wäre ich zu Herrn Jesus gegangen, wären wir sofort geholfen gewesen. Wisst ihr, und damit ist die enge Pforte, kann man auch anders umschreiben, mit einem anderen Ausdruck. Man könnte sagen, der eine Pfeiler, Jesus allein, und der andere Pfeiler, die Schrift allein. Fertig. Jesus allein, die Schrift allein. Das ist die enge Pforte. Also nochmal, ich komme als Sünder. Ich komme als Verlorener. Ich komme und tue Buße. Das heißt, ich habe keine eigenen Vorstellungen, sondern akzeptiere, was Gott sagt. Ich komme in kindlichem Glaube und nehme im Glaube der Herr Jesus auf. Derselbe Sekunde breche ich durch zur Wiedergeburt. Dann bin ich auf dem schmalen Weg. Dann bleibe ich auf dem schmalen Weg, indem ich nicht übers Geschriebene rausgehe, aber das, was geschrieben steht, auch tue. Ist alles. Dann hast du die enge Pforte und der schmale Weg. Was brauche ich jetzt noch? Im Prinzip bloß der Herr Jesus im Herzen und die Bibel in der Hand, oder? Mehr brauche ich nicht. Und natürlich ein gewisses Verständnis, dass ich es verstehe. Das ist der Grund, warum man Bibelstudium macht, damit man es versteht. Das ist eigentlich alles. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Was für eine Herrlichkeit für uns elende, arme Sünder und elende Menschen, die so verloren waren, die wir verdammt waren, verflucht waren von der Sünde, vom Sündenfall des Teufels her und von unserer Sündenatur. Dass du uns so wunderbar der Weg der Rettung geschaffen hast, dass du bereit warst, diese Flüche der Sünde auszulöschen, alle unsere Sünde zu tragen, dass du uns wirklich gerettet hast aus kindlichem Glaube, dass wir dich aufnehmen durften, dass wir die Erlösung als Gnadengeschenk haben, dass wir ins Recht Gottes versetzt wurden, ohne Werke, ohne Verdienst, dass wir einfach Bedürftige waren, die sich von dir dieses Geschenk der Erlösung haben geben lassen und dass du es uns so einfach zeigst und dass dein Wort so wunderbar ist, dass es bereits Geist und Leben ist. Und auch danach, dass dieser schmale Weg so klar in der Bibel steht und wenn was nicht steht, dass wir einfach die Finger weglassen sollen, dass es uns so einfach gemacht hast. Wir beten dich dafür an. Und gib jetzt einfach Gnade, dass in unseren Reihen jeder diesen Weg durch die enge Pforte gegangen ist und dass du auch weiterhin Menschen durch diese enge Pforte führst. und gib uns Gnade, die enge Pforte nicht weiter und nicht enger zu machen, so wie es du beschreibst, wie es der Wille des Vaters ist. Gib uns einfach Gnade, auf dass du verherrlicht wirst und dass am Schluss ganz klar ist, du allein. Amen.